Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 19. März. Schön, dass du da bist. Donnerstag. Das heißt, wir tauchen an dem Tag ja immer ein bisschen tiefer in die Buchbubble ein, beziehungsweise Literaturbubble ein. Und diesbezüglich habe ich heute auch wieder was Spannendes für dich, und zwar ein schönes Interview. Doch bevor ich mehr dazu erzähle, trinken wir beide uns einen Tee. Ich habe mir einen Blaubeertee vor einiger Zeit besorgt und den habe ich jetzt auch mal richtig schön lange ziehen lassen, so wie es hier drauf steht, 5 bis 8 Minuten. Ich glaube, der war 10 Minuten drin. Aber dann probieren wir jetzt mal. Warte kurz. Ja, der schmeckt auf jeden Fall sehr blaubeerig, sehr süß. Hast du noch einen süßen Aroma, obwohl da weder Zucker noch sonst was drin ist? Ganz angenehm. Du, mal eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich einen Lieblingsbecher oder Lieblingstasse? Weil ich komme da irgendwie drauf. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich tatsächlich einen Becher mal geschenkt bekommen. Da ist ein Pinguin drauf und steht drüber, ganz dünnes Eisfreundchen. Ich finde den super lustig und den hole ich immer raus. Also fiel mir jetzt gerade so ganz spontan ein. Aber egal, es soll weder um Tees noch um Pinguine noch um Becher oder Tassen gehen. Es soll natürlich um Bücher gehen und um die Menschen, die die Bücher geschrieben haben. Diesbezüglich habe ich ein wunderbares Interview vor ein paar Wochen führen dürfen und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß jetzt mit dem Interview und danach hören wir beiden uns ja nochmal ganz kurz wieder.
Ich bin hier nicht alleine, sondern ich durfte einen wunderbaren Gast für ein schönes Gespräch gewinnen. Doch bevor ich mehr darüber erzähle, lasse ich doch mal den Gast sich selbst vorstellen. Hallo.
Hallihallo, mein Name ist Wiebke Worm und ich komme aus Hamburg.
Schön. Das ist auch eine schöne Stadt und bei dem schönen Wetter aktuell kann man Hamburg auch genießen, oder?
Ich genieße Hamburg eigentlich immer.
Ja, kann ich verstehen. Ich mag die Stadt auch total sehr gerne. Aber es soll nicht um Hamburg gehen, sondern es soll um dich gehen. Wiebke, kannst du erzählen, was dein Schreibgenre ist? Denn du bist Autorin.
Ja, ich bin tatsächlich inzwischen Autorin. Das hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Und ich bin nicht so ganz auf ein Genre festgelegt, sondern ich habe letzten Endes mit Lyrik angefangen. Die habe ich kombiniert mit eigenen Fotos, weil ich schon von klein auf an auch fotografiere. Und man hat mir gesagt, mach das doch mal. Und daraus ist dann das erste Buch entstanden. Und dann habe ich einfach irgendwie weitergemacht und den Weg dahin gefunden. Und ich habe mit verschiedenen pflegenden Angehörigen und auch zu pflegenden Angehörigenbücher als auch Herausgeberin dann auf den Markt gebracht und festgestellt, dass mir Kurzgeschichten einfach ganz viel Spaß bringt und dass ich auch gerne für Kinder schreibe. Und da taucht man einfach in andere Welten ein.
Schön. Also es ist, finde ich, ein wie ich schöner Gedanke, der da auch hintersteckt. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, weil dein das, was bei dir im Hintergrund ja alles ist, das ist doch etwas ungewöhnlicher, würde ich sagen, und daher vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer einfach ganz interessant. Du hast ja schon so eingangs erwähnt, dass du pflegenden Alter dich um Angehörige kümmern musst und dass du daher so auch Bücher schreibst, die das Thema aufnehmen. Kannst du etwas mehr dazu erzählen?
Ja, das mache ich wirklich gerne, weil ich muss ein ganz kleines bisschen zurückgreifen. Also mein Mann ist krank geworden, an MS erkrankt. Und damit hat sich unser Leben auf den Kopf gestellt. Und das war eigentlich auch der Startschuss tatsächlich fürs Schreiben. Und nach einiger Zeit bin ich dann irgendwann in die Welt der pflegenden Angehörigen eingetaucht, habe viele wirklich tolle und interessante Menschen kennengelernt, habe mir da Hilfe geholt und dann irgendwann auch Hilfe gegeben und festgestellt, das ist ein Thema, da gucken ganz viele Menschen weg, hören auch weg. Es sei denn, man ist selbst betroffen. Ich kann mich da nicht ausnehmen. Also bevor ich nicht selber auch Pflegeangehörige war, habe ich tatsächlich wenig in diesem Bereich geguckt. Man wusste, dass es Menschen gibt, die gepflegt werden. Man wusste, dass da auch irgendwie Familie im Hintergrund ist. Aber was da tatsächlich alles dranhängt, das weiß eigentlich niemand, der mit diesem Thema nicht in Berührung kommt. Und dann habe ich mir irgendwann auf die Fahne geschrieben, dass wir etwas lauter werden wollen. Wir wurden ja mit den stillen Helden genannt und das sind wir nicht. Auch wenn man uns nicht sieht.
Beeindruckend. Also ich stelle mir das, also erst einmal, bevor ich über mehr zu erzählen, erstmal Respekt, dass du das machst, dass du dich da so aufopferst, dass du es umstellst und dass du eine laute Stimme geworden bist, denn du hast absolut recht, dieses so stille Helfer oder ähnliches oder auch dieses, als man während der Corona-Zeit für die Pflegekräfte applaudiert hat und ähnliches, das ist alles vielleicht schön und gut. Aber im Endeffekt habt ihr nichts davon. Also Respekt und Hochachtung dafür, dass du das machst und dass du dich da so mit auseinandersetzt. Was ist dir bei deinem, also die Bücher angefangen hast zu schreiben, was ist dir da besonders aufgefallen?
Die Vielseitigkeit des Themas, auch wenn wir letzten Endes allesamt pflegen, ist doch jede Pflegesituation anders. Und deshalb ist es auch so furchtbar schwer, ein richtiges Wir-Gefühl bei allen herauszukitzeln. Da arbeite ich immer schon und immer und immer und immer wieder dran. Und mir war ganz wichtig, dass ich an diesen Büchern, es sind drei Bücher geworden, die alle mit Wir bauen eine Brücke anfangen. Und dass ich da keinen Cent von sehe, sondern das Geld, der Verkaufserlös geht in eine Stiftung und in einen Verein, die sich um die Belange der pflegenden Angehörigen kümmern. Und da habe ich einfach gehofft, dass wir noch ein bisschen die Vielseitigkeit zeigen und auch durchaus die schönen Seiten, auch wenn viele denken, Pflege ist einfach immer nur alles ganz schrecklich. Es ist anstrengend und es ist schwerste Arbeit und oft rund um die Uhr, weil man Rufbereitschaft mit dazu zählen muss. Aber man kann auch schöne Seiten entdecken.
Glaube ich. Also schon, beeindruckend. Ich muss, wenn ich darüber nachdenke, welches Wissen ich über die Pflege habe, dann ist das rein theoretischer Natur. Man hat da und da mal was gehört, aber dieses praktische Wissen oder dieses, welche emotionale Belastung da einfach hintersteckt. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Da ist es, glaube ich, wichtiger und auch so unfassbar wertschätzend, dir, den Menschen, den du pflegst, aber auch allen anderen gegenüber, dass ihr einfach sagt, so, ihr wollt euch zusammensetzen, ihr wollt etwas machen, ihr wollt aufzeigen, was denn steckt, und du hast gerade angesprochen, auch die schönen Seiten auch aufzeigen, dass auch so ein bisschen dieser Deckmantel dessen, es ist alles nur anstrengend, alles nur schlecht, alles nur traurig, aber weggerissen wird. Wie gehst du denn bei dem Schreiben überhaupt voran? Also wie muss ich mir so deinen Tag eigentlich vorstellen? Stehst du morgens auf und machst dann eine Pflegeroutine und dann, wenn du 10 Minuten Zeit hast, dann hast du Zeit zum Schreiben, oder wie sieht das bei dir aus?
Das kommt schon ziemlich gut hin. Wobei bei uns der Tag also in einem anderen Rhythmus verläuft als bei den Menschen, die noch einem Brotjob nachgehen. Mhm. Das habe ich irgendwann nicht mehr geschafft. Das war dann eben auch mit das einschneidende Erlebnis bei mir, dass man dann irgendwann die Grätsche zwischen Brotjob und Pflege zu Hause, je nachdem, wie anspruchsvoll das alles dann gerade ist, oftmals nicht mehr schafft. Und insofern, wann auch immer wir dann aufstehen und frühstücken, je nachdem, wie die Nacht gewesen ist, hast du schon angesprochen, geht's erst mit der Pflegeroutine los. Und als allererstes trinke ich meistens meinen Kaffee.
Sehr schön, sehr schön.
Das ist richtig. Ja. Und dann geht's richtig los. Und ich nutze tatsächlich, und das ist das Schöne, wenn man dann eben zu Hause am PC sitzen kann, die Zeit, wann immer ich mal ein bisschen Luft habe zum Schreiben oder auch zum Zeichnen, oder ich bearbeite Fotos, und inzwischen spiele ich auch ein bisschen mit KI und mache darüber kleine Animationsfilme.
Schön. Okay. Also eigentlich ein durchorganisierter Tag im Endeffekt bei dir.
Also ständig irgendwo ja auch in Rufbereitschaft. Also ich habe jetzt mein eines Ohr so halb in die Richtung meines Göttergarten gestützt. Aber im Großen und Ganzen ist das dann mein Abtauchen, mein Rauskommen und mein Abschalten, wann immer ich mich hinsetzen kann. Und ich sag mal, gerade wenn man schreibt, klar, wenn man im Schreibfluss ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber da kommt vielleicht auch mein Faible für die Kurzgeschichten her. Ich setze mich hin und irgendwo habe ich einen Gedanke im Kopf und dann lege ich los. Ich plotte nicht, das machen ja sehr viele Autorinnen und Autoren, sondern ich fange einfach an und meine Figuren machen sowieso immer das, was sie wollen.
Schön, ja. Das ist schön. Du hast vorhin aber angesprochen, dass du ja auch Kinderbücher schreibst oder zuletzt deine viele Kinderbücher schreibst. Wieso Kinderbücher? Was war der ausschlaggebende Grund?
Es kann sein, dass es das Kind in mir ist. Ich weiß es nicht so, ganz genau. Ich lese also von jeher gerne und ich habe auch von meinen Eltern schon, als ich wirklich noch ein Zwerg war, auch vorgelesen gekriegt. Und die haben mich so an Bücher rangeführt und ich sag mal, meine Neffen haben das dann also auch zu spüren gekriegt in Tüttelchen. Oma und Opa haben den auch immer vorgelesen und die Eltern natürlich auch und ich auch. Und mir machen Kinderbücher einfach Freude. Vor allen Dingen auch die Illustrationen dazu. Also das trägt ja auch ein Buch. Und ich mag eigentlich viele der ganz, das ist jetzt echt böse, wenn ich das sage, das weiß ich, aber diese ganz neuen Art der Illustration, die liegt mir nicht. Das mag an meinem Alter liegen, aber ich finde so diese alten Illustrationen, also von den Astrid Lindgren-Büchern oder eben auch noch anderen Büchern, einfach großartig. Ich mag auch, wie Christel Vogel schreibt und wie sie zeichnet. Und irgendwann habe ich so gedacht, gut, jetzt hast du 3 Bücher über Pflege geschrieben und jetzt hast du Lyrik geschrieben. Und ich habe angefangen, mit einer befreundeten Autorin was ganz anderes zu machen. Wir haben aber nur online geschrieben. Das haben wir also nie auf den Markt gebracht, sondern einfach nur miteinander. Und darüber ist man immer tiefer reingekommen. Das war allerdings eher Spannung und Action. Also mal was ganz anderes, was ich bis dahin nicht ausprobiert habe. Und irgendwann, ich sag jetzt mal, saß ich unter anderem zum Beispiel beim Friseur und habe mich mit der sehr netten Friseurin unterhalten. Und während ich dann da so gerade unter der Haube saß, kam auf einmal eine Geschichte in meinen Kopf. Und ich war froh, als ich dann nach Hause konnte, um sie dann noch aufzuschreiben.
Und das ist die Geschichte, Lisa muss zum Friseur?
Ja.
Ah, schön.
Da ist die tatsächlich entstanden. Und diesen Salon, den gibt es auch, den man da auf dem Cover sieht.
Schick.
Die Friseure selber haben den jetzt nicht mehr. Es waren 2 Mädels und die waren echt auch klasse. Jetzt hat es jemand anders übernommen, die ist genauso gut. Aber das hat tatsächlich einen direkten Bezug hier zu meiner Ecke. Und ich kann dir nie sagen, wann irgendwo so eine Geschichte in meinen Kopf kommt. Ich bin auch schon nachts aufgestanden, wenn ich dann irgendein Gedicht im Kopf hatte und bin aufgestanden und habe gedacht, so, jetzt musst du das aufschreiben, sonst ist morgen früh weg und dann ärgerst du
mich. Ja. Okay. Ach, schön. Das ist doch schön, dass dann die sprichwörtliche Muse quasi immer noch bei dir deiner Seite hockt und dich jederzeit irgendwie mit einer neuen Geschichte, mit einer neuen Idee irgendwie beschenken kann. Das ist doch richtig schön.
Ich muss da sogar sagen, nicht immer noch, sondern eigentlich eher wieder. Ist was, was durch die Pflege gekommen ist. Sonst hätte ich mit Sicherheit niemals irgendwas in diese Richtung gemacht.
Oh, wow. Okay, kannst du sagen, also kannst du einen Grund vermuten, warum das so passiert ist?
Also ich denke, wenn man zu Hause pflegt und nicht mehr wirklich rauskommt, und das kommt bestimmt vielen pflegenden Angehörigen sehr bekannt vor, vor allen Dingen, wenn es dann nachher um höhere Pflegegrade geht oder wenn es dann auch um Partnerpflege oder auch Kinderpflege geht, wobei Kinder oftmals ja trotzdem noch in Schulen gehen oder nachher zu Werkstätten kommen, wenn es Jugendliche sind und da dann arbeiten können. In der Partnerpflege ist das oft anders, da bricht dann eigentlich alles weg. Und dann ist so eine kleine Auszeit, wenn man einkaufen geht und man Schnack macht oder sonst irgendwas. Und wenn man dann nicht aufpasst und seinen Kopf nicht bewegt, ich glaube, dann wird das echt anstrengend. Und Insofern habe ich mich dann eben irgendwann über die Lyrik hingesetzt und das ist so beigeblieben. Ich habe da festgestellt, wie viel Spaß mir das alles eigentlich bringt.
Schön. Ich glaube, das ist auch so etwas, was vielen Lesenden im Endeffekt auch so geht, dass die einfach Bücher oder Literatur an sich als eine Form der Auszeit auch verstehen. Und dass egal wie stressig das Leben, wie das Leben einfach mal sein kann, Literatur schenkt den Menschen dann einfach eine Pause. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das für dich einfach auch eine schöne Möglichkeit ist, einfach so, ja, ein kreativ zu sein und einfach mal so eine, nennen wir sie mal in Anführungszeichen, eine Normalität zu erzeugen. Das ist, gibt es Bücher oder Geschichten von dir, die du geschrieben hast, die dir besonders wichtig sind? Und wenn ja, welche?
Ich würde mal sagen, eigentlich alle.
Okay, gut. War auch vielleicht eine blöde Frage.
Jedes auf seine Art. Also alles hat so irgendwo so seinen Weg. Also ich sag mal, wenn ich jetzt an Tom die Maus denke, das ist ein in meinen Augen immer noch sehr schönes Kinderbuch. Und das habe ich mit einer Freundin zusammen gestaltet, mehr oder weniger. Also es ist ja ein Verlagsbuch, aber die hat das gezeichnet. Mhm. Und insofern, sag ich mal, fand ich das eine erste wirklich tolle Zusammenarbeit. Und ich bin ja über Social Media, im Moment haben die mich leider tatsächlich rausgeschmissen. Also die haben mir jetzt 13 Jahre gerade weggeschmissen. Krass. Ich bin noch nicht wieder drin. Aber über Social Media habe ich ja einen recht großen Kreis auch aufbauen können und auch raus aus reinen Pflegethemen. Mhm. Und insofern habe ich dann über verschiedene Menschen, die eben zeichnen, den Weg dahin gefunden, mit denen zusammen diese Geschichten ja aufzubauen, ist nicht richtig, weil es ist letzten Endes ja eine Geschichte, die ich geschrieben habe, aber die dann eben auch, ich sag jetzt mal in dem Sinne, von Claudia Querüber wurde Tom die Maus gemalt und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und mit Irene habe ich dann Lisa muss zum Friseur gemacht und das war genauso eine tolle Zusammenarbeit. Ich kannte sie auch aus Zeichengruppen. Und das letzte Kinderbuch, was wir gemacht haben, Leon Löwenprinz, das ist, und die goldene Kugel, das ist eigentlich witzigerweise irgendwo entstanden, weil ich mit anderen pflegenden Angehörigen abends im Zoom zusammengesessen habe. Das machen wir manchmal. Mhm. Und tauschen uns dann aus. Und dann habe ich angefangen, für jeden eine gute Nachtgeschichte mir auszudenken, der da gerade war, weil wir uns die Zeit noch ein bisschen vertreiben wollten. Ach,
schön.
Und dann entstand eine Koboldgeschichte eigentlich. Die kommt auch irgendwann noch. Okay. Und dann habe ich eine andere Bekannte gefragt, ob sie dazu nicht zeichnen will. Und sie hat sofort gesagt, oh Mensch, das ist toll.
Wow.
Und dann hat sie das gemalt. Und jetzt ist es natürlich vielleicht ein bisschen bitter, aber manchmal, man hat ja so seine eigenen Figuren irgendwo im Kopf. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist eine niedliche Zeichnung, aber nicht das, was ich geschrieben habe. Ja, und dann habe ich hin und her überlegt, ich wollte sie ja auch nicht verletzen, sondern ich wollte einfach rüberbringen, ich habe einfach eine andere Vorstellung im Kopf. Und dann hatte ich in meinen Augen die absolut geniale Idee, dass ich für ihre Zeichnung eine eigene Geschichte geschrieben habe. Und so entstand dann eben das letzte Kinderbuch, was wir dann zusammen im Self-Publishing rausgebracht haben.
Wow. Okay.
Aber eins muss ich, Entschuldigung, noch nachsetzen. Mhm. Eins der ganz wichtigen Bücher ist mir tatsächlich auch mein Adventskalender. Damit hat das eigentlich mit den Verlagsbüchern angefangen. Und ich habe das dem Verleger hoch angerechnet, dass er damals, das ist der Peter Emmerich, dass der Interesse an meinen Geschichten gefunden hat. Das fand ich ja schon mal sowieso genial. Das war 2014, da habe ich überhaupt noch nie damit gerechnet, dass ich ein Verlagsbuch auf den Markt bringe. Und gesagt hat, mach, nachdem ich ihm 3 zugeschickt hatte. Und dann durfte ich mir eine Illustratorin dazu holen. Und dann habe ich hier mitten im Sommer gesessen und habe Wintergeschichten geschrieben. Das war spannend. Mein Mann musste sie sich anhören, fand das genauso gut.
Schön.
Und das ist immer noch auf dem Markt. Und mein Verleger freut sich auch immer noch, dass das noch gesehen wird und dass es auch noch gekauft wird. Und ich kriege von einigen treuen Menschen immer wieder auch das Feedback, das ist bei uns inzwischen Tradition.
Wow, okay. Das ist richtig, richtig schöne Geschichte im Endeffekt auch. Und es spricht ja für dich, es spricht für die ja, es spricht für dich im Endeffekt als Autorin, dass du so sowas schaffen kannst. Also schon, finde ich schön. Ist dir das Schreiben denn schwer gefallen eigentlich?
Nein. Also ich meine, Fantasie hatte ich, glaube ich, schon, als ich noch ganz klein war, viel. Und ich habe sie noch. Und es ist auch einfach so, dass ich, nicht Mann, also wenn ich mich an den PC setze und irgend so eine Idee habe und einfach loslege, dann ist das tatsächlich eine Abtauchen in eine andere Welt. Und dann bin ich selber gespannt. Also manches Mal haben die mich auch schon gefragt, wie geht's denn jetzt weiter? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Wenn ich denn mit den anderen Angehörigen wieder zusammen im Zoom gesessen habe, ich habe damals den Leon Löwenprinz da tatsächlich vorgelesen und dann konnte ich einen Tag nicht. Und dann haben die zu mir gesagt, ey, das geht aber nicht, ne? Morgen musst du wieder kommen. Und das waren Erwachsene und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, was mich da antreibt. Und man hat mich auch schon gefragt, wie ich auf solche Ideen komme, weil ich habe ja jetzt relativ neu ein Kurzgeschichtenbuch von dem Verleger, der auch den Adventskalender gemacht hat, auf den Markt bringen dürfen, nochmal über den Verlag. Und da ist wirklich alles drin, bis hin zu KI-Geschichten, wie eben auch KI gemein werden kann. Und ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf kommt, aber es ist eben irgendwo alles da.
Wow. Okay. Cool. Vielleicht war das eigentlich schon so immer eigentlich dein Weg, in den du gehen solltest. Also, wer weiß. Ich finde es immer spannend, wie Autorinnen und Autoren so auf ihre Ideen kommen und was sie im Endeffekt eigentlich auch damit sagen möchten, also was sie uns Lesenden im Endeffekt damit schenken müssen. Gibt es, würdest du sagen, bei deinen Werken irgendwie ein verbindendes Element, also mal abseits von deinen pflegenden Geschichten?
Nee, so ein richtig verbindendes Element, glaube ich, doch, es gibt eins. Zumindest wurde mir das gesagt. Fast alle Kinderbücher, die ich geschrieben habe, oder ich würde sogar sagen alle, und vielleicht auch einige der Kurzgeschichten, enden irgendwie immer zuversichtlich.
Okay, schön. Also Hoffnung, also bist du auch eine Hoffnungsschenkerin?
Sagen wir mal so, es würde mich freuen, wenn ich das mache.
Ja, also ganz ehrlich, wenn erwachsene Menschen, was du schon erzählt hast, auf deine Geschichten warten, wenn Leute dir nach einer gewissen Zeit immer noch ihre positive Rückmeldung geben, dann bedeutet es ja eigentlich, dass du ein Talent dafür hast, die Menschen irgendwo zu berühren, dass sie mehr von dir lesen wollen. Weil wenn ich mir vorstelle, jemanden zu pflegen oder in einer pflegenden Situation, wie auch immer zu sein, und ich dann vielleicht einfach irgendwie keine Art von, also wenn ich dann gestresst bin, in Anführungszeichen. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit der Literatur ein bisschen Freizeit, ein bisschen Auszeit zu schaffen. Und doch, ich glaube schon, dass das eine Form von Hoffnungsschenken ist. Also, kann ich mir durchaus vorstellen. Wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass du noch was veröffentlichen willst. Worauf können sich die Lesenden von dir freuen?
Also es kommt bestimmt irgendwann nochmal etwas in Richtung meiner ersten Bücher, die heißen ja Gedankensplitter. Und das ist das, wo ich Lyrik, Poems, damals noch nicht wirklich Gedichte mit meinen Bildern kombiniert habe. Vielleicht mache ich es nicht in der Kombi, aber ich habe schon inzwischen in den letzten Jahren so viele Gedichte auch geschrieben, angeleitet durch eine wirklich unglaublich talentierte Gedichtschreiberin, die vor ein paar Jahren leider verstorben ist, aber da war sie dann auch schon 93. Und die hat mir damals eigentlich den Weg dahin gezeigt, weg vom Poem hin zur Lyrik, also so richtig zu den Gedichten, wobei ich auch noch Poems schreibe. Also da habe ich schon noch mal vor, wieder einen solchen Band aufzulegen, vielleicht auch ein bisschen dicker. Und ich schreibe noch die Geschichte vom Koboldkönig Kurt, der nicht schlafen kann, zu Ende. Das habe ich einer Freundin von mir versprochen, die darauf eigentlich auch schon seit anderthalb Jahren wartet. Und irgendwann machen wir vielleicht auch noch mal Tom die Maus einen zweiten Band. Und es könnte auch mit Leon Löwenprinz weitergehen.
Schön. Okay, also auf jeden Fall können wir uns noch auf viele, viele tolle Werke von dir freuen. Ich finde es beeindruckend, dass du diese Werke dann also solche so viele Werke trotzdem bei deinem straffen Tagesplan doch dann trotzdem noch irgendwie schaffst. Das ist schon, ja, finde ich schön. Wie wichtig ist dir das Feedback eigentlich von deinen Lesenden?
Also sagen wir mal so, ich freue mich noch immer über jedes Buch, welches überhaupt gekauft wird, weil das ist ja inzwischen ein heiß umstrittener Markt und es wird dank KI nicht besser. Inzwischen fluten ja KI-Bücher einfach auf die Märkte und Amazon hat es den Kleinstverlegern und auch Self-Publishern inzwischen schon auch deutlich schwer gemacht, überhaupt noch in den Markt zu kommen. Und wenn ich dann ein Feedback von irgendjemanden erhalte, dann freue ich mich immer noch wie Bolle.
Ja, das glaube ich. Was ist denn so dein Appell eigentlich an die Lesenden von deinen Werken? Vielleicht kann man das mal so sagen.
Gerne auch Kinder wieder ans Lesen zu bringen. Ich habe inzwischen so oft gehört, dass Eltern ihren Kindern nichts mehr vorlesen. Und ich glaube, da geht so eine Menge verloren. Also es hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung, wenn man so ein Kind an so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Toonie-Box oder sowas setzt, wo man ja auch verschiedene Geschichten einspielen kann.
Ja.
Und dann wird denen da was vorgetragen. Aber ich sag mal, so ein Buch haptisch, das ist einfach noch was ganz anderes. Also ich habe auch keinen E-Reader, muss ich zugeben, sondern ich lese einfach auch immer noch gedruckte Bücher und ich liebe es. Ich liebe das Knistern der Seiten. Ich brauche das in den Händen. Und das wäre so schön, wenn einfach wieder die Kinder an auch fantasievollere Geschichten herangebracht werden und nicht an Geschichten, die mit ja so ganz kurzen Sätzen und wenig Aussage sind. Das ist ein Feedback gewesen, was ich vor einiger Zeit von einer Agentin gekriegt habe, die gesagt hat, meine eine Geschichte, die ich nun noch nicht auf den Markt gebracht habe, die wäre viel zu traurig für Kinder, das könnten die gar nicht mehr ab und die Eltern könnten auch gar nicht so vorlesen und tun sie auch nicht mehr. Und da habe ich so gedacht, ja, das finde ich persönlich nicht wirklich gut. Ich kann es mir auch nicht hundertprozentig vorstellen, aber die hat gesagt, die Sätze, die müssen nur noch, ich will jetzt nicht sagen, zwei Worte oder drei Worte beinhalten, aber sie meinte, die müssten deutlich kurz sein und eigentlich alles nur noch happy und jolly. Und das Leben ist nicht so. Und letzten Endes, das, was ich ihr zugesandt hatte, das war eine Geschichte, die auch gut endet und die man Kindern auch gut erklären kann, wenn man es dann möchte.
Ja, das ist, ja, also diese Beobachtung, ich bin im sozialen Bereich tätig und das ist leider auch eine Beobachtung, die ich auf vielen unterschiedlichen Ebenen auch schon gemacht habe, dass das Aushalten, längere Texte zu lesen und dadurch natürlich auch bei den Kindern im Endeffekt so eine gewisse Form von Verständnis für längere Texte, auch dass das immer mehr zurückgeht, was halt wie ich traurig ist. Und deswegen ist dein Appell absolut berechtigt und unfassbar wichtig und auch schön. Kommen wir zur allerletzten Frage. Du hast ja schon erzählt, dass du dich mit dem Thema KI auf künstlerische Art und Weise auseinandersetzt. Und ja, aber auch so diese Kritik ist ja bei dir schon so ein bisschen ein, zwei Sätzen durchgeklungen. Kannst du sagen, was deine generelle Meinung zum Thema KI ist, als kunstschaffende Person? Weil wie gesagt, du machst ja nicht nur Bücher.
Nein, ich zeichne auch und habe auch schon selber ein, zwei Sachen illustrieren dürfen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich in die Pflege gegangen bin. Ich wusste gar nicht, dass ich zeichnen kann. ich fotografiere auch. Ich habe auch schon ein, zwei Ausstellungen gehabt. Kleine Ausstellungen, aber immerhin. Auch das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich nutze KI hauptsächlich zur Recherche. So bin ich im Moment ja durchaus auch politisch etwas aktiv. Ich habe eine Petition am Laufen. Ich möchte einen bundesweiten Hilfsmittelnotruf einführen lassen. Das ist in meinen Augen ein ganz wichtiges Thema. Und dazu habe ich die KI zu tiefen Recherchen tatsächlich auch benutzt. Und dafür finde ich sowas gut, wobei man alles, aber auch wirklich alles hinterfragen muss. Also eine KI weiß nicht alles und recherchiert auch oftmals nicht so, dass man sagen kann, man kann das eins zu eins übernehmen. Und ich habe gesehen, was man mit einer KI und Bildern machen kann und mit Videos machen kann. Und insofern kann ich nur sagen, ja, ich habe mir manchmal ein paar Bilderchen erstellt, um was zeichnen zu können, wenn ich überlegt habe, was möchte ich. Und dann bin ich da hingekommen und habe gedacht, okay, jetzt habe ich so eine Vorlage, weil man darf ja auch nicht mehr alles abmalen. Ich habe aber eben auch, ja, nein, also toll finde ich, dass ich jetzt diese kleinen Animationsfilmchen machen kann. Also das war schon immer mal ein Traum von mir. Ich liebe Animationsfilme. Ich sage, das ist das Kind in mir. Aber es ist erschreckend, wie man so eine KI eben auch tatsächlich missbrauchen kann. Und das sehe ich in diesen Videos, die da auch hergestellt werden, durchaus, und auch in den Bildern, die in jegliche Richtung verändert werden können, egal was man denen da aufgibt, das wird umgesetzt. Und das ist erschreckend. Ich glaube schon lange nicht mehr alles, aber seitdem ich mich damit befasst habe, glaube ich noch weniger.
Ja, kann ich voll ganz verstehen. Ist halt ein unfassbar schwieriges Thema. Wir haben da eine Toolbox auf den Markt geworfen, aber eine unregulierte Toolbox, die so viel Vorteile hat, aber auch viele, viele, viele negative Möglichkeiten hat. Ganz kurz noch, kannst du etwas zu deiner Petition sagen?
Das mache ich sogar richtig gerne. Im Moment passt das sogar ganz gut zum Thema, weil in der Bundesregierung dort, wie ich heute gesehen habe, die Notfallstrukturen besprochen werden. Also, es ist bei uns in Deutschland so, dass die Hilfsmittelversorgung teilweise bundeslandübergreifend stattfindet. Das heißt, ich bin hier in Hamburg und kriege, ich sag's mal ganz konkret, einen Deckenlifter aus Süddeutschland oder ein Pflegebett aus Schleswig-Holstein. Je nachdem, wie die Kassen die Verträge haben. Wenn jetzt eins von diesen Teilen kaputt geht und das außerhalb von Öffnungszeiten, kriegt man keinerlei Hilfestellung. Das ist eine Feststellung, die habe ich im Laufe des Pflegelebens mehrfach miterlebt. Und letztes Jahr ganz massiv, als das Pflegebett meines Mannes nichts mehr gemacht hat, hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Und dann wurde es in meinen Augen wirklich ein bisschen schräg, weil ich habe das erste Mal setzte sich das außer Kraft am Samstag. Da kriegte ich nur einen Anrufbeantworter mit einer KI-Stimme dran. Hab gedacht, toll. Naja, das ist ja toll. Dann, das war so eine Bluetooth-Fernbedienung, die dazu war. Dann habe ich das mit, ich glaube, 30 Anläufen hingekriegt, dass das Ding wieder lief. Hatte da schon um Rückruf gebeten. Und am Montagmorgen, da lag mein Mann ganz flach nach dem Schlafen, machte das Bett nichts mehr. Ich konnte es weder in der Höhe verstellen, noch konnte ich das Kopfende verstellen, noch das Fußende. Also es gab keinen Mucks mehr von sich.
Scheiße.
Und da habe ich so gedacht, naja, ach, die wollten sich doch eigentlich melden. Ja, dann habe ich bei dem Sanitätshaus angerufen und habe denen das geschildert. Also die KI hat nicht weitergegeben. Jetzt sind wir bei den negativen Seiten, dass ich aufgebeten hatte. Dann haben die gesagt, ja, sie kümmern sich und melden sich. Das dauerte mir zu lange. Nach einer Stunde habe ich angerufen, habe gesagt, wie sieht's denn aus? Ich sage, mein Mann ist bettlägerig krank und ich kann ihm so, wie er jetzt liegt, weder gut zu essen noch zu trinken geben. Dann hieß es, sie haben das zur Reparatur aufgegeben. Ich sage, was bedeutet denn das? Und dann ging das wirklich den ganzen Tag hin und her. Ich habe die Pflegekasse mit reingenommen, die haben es auch probiert. Und dann hieß es, nee, die kommen ja aus Schleswig-Holstein und die könnten ja sowieso keine schicken. Also um kurz vor 5 kriegte ich die Info, in 3 Tagen kommt jemand.
Boah.
Da hatte ich mehrfach darauf hingewiesen, dass natürlich Gefahr von Aspiration ist. Also das heißt, dass eben, wenn ich meinem Mann im Liegen was zu trinken gebe, Flüssigkeit in die falschen Röhren läuft und dann vielleicht auch in die Lunge kommt und eine Lungenentzündung stattfindet. Das kann ganz schnell passieren. Die haben mir tatsächlich gesagt, ob ich dann meinen Mann nicht händisch hochlagern könnte. Da habe ich nur gedacht, das kann nur jemand sagen, der keine Ahnung von Pflege hat, aber okay. Kann man natürlich machen, ist aber wahnsinnig anstrengend und das muss man ja nicht nur einmal am Tag machen. So, dann habe ich zu denen gesagt, stellen Sie sich mal vor, das Kopfende wäre hoch gewesen, dann könnte ich ja nicht mal eine Lagerung machen. Also dann hätte er gesessen und dann würde gar nichts gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, also ein dreiviertelster Tag war weg. Ich habe dann bei einem Sanitätshaus in Hamburg angerufen und mit denen haben wir auch zu tun. Ich sage, passt mal auf, ich habe das und das Problem, könnt ihr mir helfen? Und dann haben die gesagt, wir hätten wohl jetzt jemanden, aber wir dürfen nicht, das ist ja nicht unser Bett, das gehört ja nicht Schleswig-Holstein. So, dann hat mir abends im Zoom eine Angehörige gesagt, zieh doch einfach den Stecker. Und da habe ich zu ihr gesagt, das mache ich eigentlich bei jedem Gerät, wenn es nicht funktioniert, aber beim Pflegebett hätte ich mich das nicht getraut.
Mhm.
Aber der Tipp hat geholfen. Also das kam nicht vom Sanitätshaus, das kam von einer anderen pflegenden Angehörigen, dem mein Mann schon einen Tag flach gelegen hat.
Wahnsinn.
Am nächsten Tag war ich erstmal ein bisschen kaputt und dann ist mein Kampfgeist erwacht. Und dann habe ich gedacht, das geht überhaupt nicht. Zumal das jetzt nicht eine Einzelsituation war. Es war bei unserem Rollstuhl schon mal eine Bremse kaputt. Und erst als ich zu denen gesagt habe, wenn ich meinen Mann umsetze und ihm was passiert, weil der Rollstuhl wegrollt, dann nehme ich euch in die Pflicht. Erst dann kam jemand. Das am Montag war ja sogar innerhalb von Öffnungszeiten. Aber außerhalb von Öffnungszeiten kriegt man keine Hilfestellung, wenn ein essentielles Hilfsmittel ausfällt.
Boah.
Und das möchte ich ändern. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Ich bringe ein Beispiel, wo ich bei einigen im Gespräch so einen Aha-Effekt erlebt habe. Eine Nachbarin, eine alte Nachbarin, kann in ihrer eigenen Wohnung keinen einzigen Schritt mehr machen ohne Rollator. Wenn dieser Rollator jetzt am Freitagabend kaputt geht, dann kommt die nicht mal mehr auf Toilette.
Scheiße.
Und das kann natürlich nicht sein, dass dann der Hinweis darauf kommt, dass man Rettungsdienste anrufen muss, weil natürlich gibt es Situationen, wenn ein Hilfsmittel kaputt ist, wo man vielleicht auch einen Rettungsdienst einschalten muss, aber der kann doch nicht immer kommen und jemanden auf Toilette zu bringen und wieder runterzuholen.
Stimmt.
Das muss eine Notfallstruktur geben, wo dann jemand, so ähnlich wie bei der 116, 117 für medizinische Notfälle, dass das vorher rausgesiebt wird und dann wird gesagt, okay, ohne Rollator geht nichts mehr. Dann gibt es irgendwo einen Pool oder einen Techniker, der sich das anguckt und dann gibt es entweder ein Ersatzgerät erstmal, bis das dann mit der Kasse dann wieder geklärt ist, dass dann da richtiger Ersatz kommt oder da kann einer vielleicht sogar eine Schraube einfach nur festziehen.
Ja.
Sowas muss möglich sein. Es gibt überall Strukturen und Notfallstrukturen, aber in dem Bereich, der ja Millionen Menschen betrifft, wir waren 23, gab es 5,7 Millionen zu Pflegenden. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 6,1.
Puh, ja. Also das ist... Tschö.
Nee, Entschuldigung. Ich wollte noch... Es geht natürlich nicht bei jedem ein Hilfsmittel kaputt. Deswegen ist also auch selbst unter den Betroffenen das Verständnis, diese Petition zu unterzeichnen, bis jetzt leider nicht so richtig groß, obwohl alle sagen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist.
Hm. Okay. Also ich verstehe dein Anliegen absolut und das ist, also die ganzen, die Beispiele, dass ich das von dir und auch dieses andere Beispiel mit der älteren Dame, das sind alles Sachen, über die machen sich viele Menschen ja wie ich gar keine Gedanken. Und erst als du das erzählt hast, kam bei mir auch so ein, ja stimmt, das geht gar nicht. Das ist so, da müssen definitiv Strukturen geschaffen werden, dass das irgendwie, ja, dass es dann Hilfesysteme irgendwie für gibt. Also deswegen Hut ab, dass du dafür kämpfst, dass du da etwas machst. Und ja, für alle anderen, die Links dazu, auch zur Wiebkes Homepage, zu all ihren Werken und auch zur Petition packe ich euch in die Shownotes rein. Dann könnt ihr da auch ja das Ganze weitertragen und euch ein bisschen einlesen. Wiebke, ich weiß ja, dass du wenig Zeit hast, doch ich hätte mich sehr, sehr gerne noch länger mit dir unterhalten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir Freude bereitet und ich habe einen interessanten Einblick in ja dein Werk und auch das, was dich so ein bisschen alles umtreibt, in Anführungszeichen, erfahren. Dankeschön für deine Zeit.
Den Dank gebe ich gerne zurück. Auch mir hat das Spaß gemacht und ich könnte auch noch stundenlang reden.
Sehr schön. Okay. Bis dann.
Alles klar, danke dir. Tschüss.
Das war das Interview mit Wiebke Worm. Vielen Dank an dieser Stelle. Wiebke Worm ist Autorin von zahlreichen Kinderbüchern und sie setzt sich ein, um darauf aufmerksam zu machen, wie es ist, Menschen, die hier ihre Angehörigen zu Hause pflegen müssen. Generell widmet sie sich ganz stark der Pflegetätigkeiten von Angehörigen. Also schaut euch unbedingt mal die Links dazu an. Alle Sachen habe ich euch in die Folgenbeschreibung gepackt. Vielen Dank auch an dich an der Stelle, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und wir beide hören uns, wenn du magst, morgen wieder. Dann habe ich wieder ein spannendes Hörspiel für dich. Wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Donnerstag. Bis dann. Ciao.